Ja, herzlich willkommen zurück zu Silence of the Cinema, zu unserer Folgenreihe zu Comicbuchverfilmungen, zu Superheldenfilmen. Und ja, wir sind letztes Mal bei den 90ern, haben wir die fertig abgeklappert und jetzt kommen wir in die 2000er und zum quasi, ja, zum goldenen Zeitalter der Comicbuchverfilmungen. Letztes Mal habe ich ja vor allem sehr viel gequasselt, jetzt ist Leon in der Reihe. Und weil jetzt wird es auch eher interessant, weil ich glaube, jetzt kommen halt Filme, die halt auch von unserer Generation mehr geschaut wurde als die davor. Ich meine, es kann sein, dass sie Hardcore-Fans sein von Superman aus 1940er Jahren.
Soll es sicher auch geben.
Ja, soll es geben. Das sind die OGs.
Das sind die richtigen OGs,
ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, das wollte ich noch zu sagen. Wir wissen nicht ganz, wo man diese ganzen alten Serials aus den 40er Jahren schauen kann. Aber auch zu den ganzen Marvel-Geschichten, schaut, dass ihr irgendwann die Sachen googelt, weil die schauen einfach so extremst lustig aus.
Ich würde sagen, das ist schon wirklich spannend, wenn man sich die Bilder von den alten Filmen und den alten Serien anschaut und auch immer ein bisschen parallel setzt, vielleicht zu was kam im selben Zeitraum sonst noch raus.
Ja.
Wir haben gerade der Superman-Film mit Christopher Reeve kam im selben Jahr raus wie Episode 4, also Star Wars, erste Star Wars, ja. Und wenn man die Optik von den beiden Filmen vergleicht, da liegen halt Welten dazwischen. Einfach auch ist ja eine bewusste Darstellung in den Comicfilmen auch, dass das Ganze ein bisschen surrealer wirkt. Aber wenn man das vergleicht und man hat ja dieses Bild im Kopf von Christopher Reeve als Superman, wie er da durch die Luft fliegt mit dem Arm ausgestreckt im Close-Up von vorne, wo der Hintergrund wahrscheinlich auf einer Leinwand hinter ihm sich hin und her bewegt.
Naja.
Und dann hast du Star Wars im Vergleich und ich finde das immer wieder spannend, wie da so einfach Welten dazwischen liegen in den Darstellungen.
Auf jeden Fall. Ja, also die 2000er Jahre, was gab es da? Beginn mal, Leon, womit beginnst du?
Voll, wir haben ja aufgehört mit den 1990ern. Mit Tim Burtons Batman und den ersten Blade-Film. Und in den 2000ern ging es dann ja so richtig los, dass die Comicbuch-Verfilmungen wirklich große Kinoerfolge wurden und vor allem Franchises wurden.
Yep.
Bis dahin, Tim Burton hatte zwei Filme, dann kam der George Clooney-Film, dann kam der Val Kilmer-Film. So, das waren immer so einzelne Produktionen. Und dann ging es los mit 2000, wo der erste X-Men kam.
Ja, nämlich genau mit 2000, in dem Jahr, wo ich geboren wurde.
Genau 2000 kam der erste X-Men von Bryan Singer in die Kinos, der ja sehr erfolgreich wurde und wo ja auch das die ganze Reihe danach sehr erfolgreich wurde. Und X-Men hat ja nochmal eine ganz andere Tonalität aufgegriffen als die Filme davor.
Oh ja.
Weil gerade die X-Men ja eigentlich sehr comichaft sind, vor allem im Vergleich zu einem Batman. Ich glaube, Batman hat sich ja deswegen so gut gehalten, auch einfach, weil es ein bisschen eine Kriminalgeschichte einfach aus. Es ist ein Thriller, es ist ein Krimi.
Detective Story, so.
Voll, eben genau wie wie DC Comics der Name schon sagt, ist halt eine Detective Story. Und ich glaube, dass sich der deswegen auch so gut hält und in verschiedenen Zeiten hält, weil es halt eben nicht so nischig ist vielleicht.
Ja.
Und die X-Men sind ja eigentlich, gerade wenn man das eigentliche Comic-Kostüm von Wolverine denkt, oder auch jetzt in Deadpool 3 kriegt das ja vielleicht.
Ja, aber auch nur als Troll wahrscheinlich.
Ja, mal schauen, ich bin gespannt, wie die Darstellung von Hugh Jackman jetzt in Deadpool 3 von Wolverine wird.
Ja.
Aber das ist ein Thema für vielleicht eine zukünftige Folge.
Wahrscheinlich, ja.
In den X-Men-Filmen, die Kostüme sind ja schon sehr comichaft, auch wenn man an Magneto denkt, wenn man an Charles Xavier denkt. Und trotzdem kommt dieser Film sehr ernst rüber. Also der erste X-Men fängt ja an, was ja eigentlich, dass die Studios nicht gesagt haben, viel zu riskant machen wir nicht, fängt ja an mit einer Szene im Konzentrationslager, wo wir den jungen Magneto haben, wie er von seiner Familie getrennt wird. Vermutlich ist es Auschwitz, ich glaube, es wird namentlich nicht genannt, was für ein Konzentrationslager es ist. Also würde gut passen, wie er auf jeden Fall unter Nazi-Regime von seinen Eltern getrennt wird und die ganzen Gräueltaten dort miterleben muss. Und es steigt eben ein mit einer komplett nachvollziehbaren Hintergrundgeschichte für den Antagonisten. Bevor wir überhaupt noch unsere Helden kennenlernen, sehen wir, wie Magneto zu dem geworden, oder was quasi der ausschlaggebende Punkt war, warum Magneto so ist, wie er ist und warum er so allergisch reagiert, wenn es dann heißt, dass gegen Mutanten vorgegangen werden sollen. Was ja die ganze Prämisse des Films ist, die unterschiedlichen Umgangsarten der, also so, vor allem von Charles Xavier und Magneto, mit wie reagieren wir darauf, was die Menschheit mit uns machen will.
Das ist vor allem schon mal ein ziemlich guter Punkt, weil ich finde, gerade die X-Men-Filme waren dafür, dass sie halt einfach so arschig, wie es klingt, halt nur Superheldenfilme sind, waren die dann doch gewissermaßen philosophisch. Also gerade was eben Charles Xavier anging und eben Magneto, quasi die beiden Ansätze von denen mit, wie verwenden wir unsere Kräfte, verwenden wir die halt, um die Menschheit jetzt zu unterjochen oder und quasi uns zur Wehr zu setzen, weil die ja gegen uns agieren, oder versuchen wir mit denen zusammenzuarbeiten. Also wie geht man mit Kräften bzw. mit Macht um? Und ja, das ist also, wie gesagt, das in der Hinsicht viel ernster und, wie gesagt, auch in gewissen Bereich sah es auch einfach realistischer aus.
Voll.
Es sah in einer Welt aus, wenn man jetzt wieder Tim Burtons Batman-Filme anschaut, das sah jetzt, abgesehen vom Superhelden Thematiken, ja, die ganze Welt extremst ja aus wie in
einem ein bisschen Theater. Ein fantasyhafter.
Genau. Ja. Und da jetzt bei den X-Men-Filmen sah es aus, wie es würde es jetzt bei uns spielen können, ja, theoretisch.
Auch von dem, wie sich Charaktere halt verhalten. Es ist ja nicht dieses typisch comichafte, bisschen abgedrehte, bisschen mehr in diese Action-Manier, mhm, One-Liner-mäßig gehende. Da verhalten sich halt alle wie normale Menschen und handeln nach ihrem eigenen moralischen Kompass. Und das ist, glaube ich, was, wo die X-Men dem Genre einen riesigen Gefallen getan haben, weil es halt wirklich einfach Filme waren mit gut ausgearbeiteten Charakteren. Und wenn wir jetzt dann nachher in 8 Jahren zum Start des MCUs kommen, das ist ja auch genau deswegen hat das funktioniert, weil du hattest Charaktere, die gut ausgearbeitet waren und wo du alles nachvollziehen konntest und es komplett schlüssig war, warum sich Charaktere verhalten, wie sie sich verhalten.
Ja, auf jeden Fall. Hast du dazu noch was zu sagen oder gehen wir 2 Jahre später weiter zur nächsten
Comic-Filmung? Ich wollte sagen, ich glaube, wir können zur die nächste große. Es ging ja dann relativ schnell, dass die, also wie gesagt, wir sind 2000, starten die X-Men, wo der zweite Teil dann 2003 ja auch schon kam. Und ein Jahr davor, 2002, kam der erste Spider-Man raus von Sam Raimi.
Genau.
Mit Tobey Maguire als Spider-Man. Sony,
ja. Ja, also
von Sony, genau. Genau.
Und ja, ich muss sagen, ich war nie so der große Spider-Man-Fan.
Nee, der hat es mir auch nicht so angetan.
Ich habe auch die Filme nie in meiner Kindheit gesehen. Ich wollte sie immer sehen, aber das war immer so, ja, Superhelden-Genre sind so, ja, eher minderwertig, sag ich mal. Also bis ich mal in Superhelden-Genre eingestiegen bin, hat das ziemlich lange gedauert tatsächlich. Und ja, aber der Film war zumindest sehr erfolgreich, weil es halt auch wieder, ich glaube, das war tatsächlich auch die erste wirkliche professionelle Live-Action-Verfilmung.
Also von Spider-Man.
Genau, es gab ja die 77er, also 70er-Varianten, die aussahen wie ja, trashige Bollywood-Filme.
Auch da, wir können nur empfehlen, das mal zu googeln, wie die,
ja, dann wisst ihr, was wir meinen,
von den alten Spider-Man-Filmen ausgesehen haben.
Ja.
Es ist großartig. Wenn man sich den Vergleich anschaut, jetzt vielleicht gar nicht zu Tom Holland, wo das Kostüm ja teilweise schon sehr, sehr effektlastig ist, aber allein zu den Tobey Maguire-Filmen.
Ja.
Also der Unterschied ist phänomenal.
Und auch da hat man halt wieder viel ernstere philosophische Themen, eben auch wieder, was macht man mit wie geht man mit großer Macht um? Also da kommt der wunderschöne Satz vor, mit großer Macht folgt große Verantwortung. Ja. Und das ist halt schon quasi, also ich glaube, sehr viele sind da herangegangen und haben das halt komplett unterschätzt, weil sie halt Comic-Verfilmungen halt komplett sich anders vorgestellt haben. Das waren halt so die pumptig, baff, Filme, wo sich Leute geprügelt haben und dann fliegt der Held weg und ja, Happy Ending. Aber ich glaube, diese Filme haben dann halt erstmals wirklich damit begonnen, Thematiken aufzugreifen, die halt tiefgründiger sind.
Voll. Auch ich meine, Peter Parkers Origin-Story startet ja auch mit Verlust, genauso wie es vielleicht bei den X-Men ja auch war, wie es bei Batman ja auch ist in der Origin-Story.
Mhm.
Und was ja auch in den Sam Raimi-Filmen eine Riesenrolle einnimmt. Ich glaube, in den Andrew Garfield-Spider-Man-Filmen, also in The Amazing Spider-Man, kommt das dann weniger vor. Wobei ich die Filme wirklich nicht, die habe ich, glaube ich, gar nicht gesehen.
Die Andrew
ich Garfield? Die Andrew Garfield-Filme.
Ich glaube, ich habe den ersten Mal gesehen, aber ich kann
mich nicht erinnern. Weil du vorher gemeint hast, dass du die Spider-Man-Filme als Kind gar nicht so am Schirm gehabt hast. Ich habe den ersten als Kind nicht gesehen. Ich habe den zweiten irgendwann gesehen mit Doc Ock, der U-Bahn-Szene da. Und ich war nie der Spider-Man-Fan, aber die anderen Charaktere, vor allem Doc Ock, also die Szene am Anfang, wo er zu Doc Ock wird und sich mit dieser
Maschine.
Mit dieser Energieform, die er da erforscht, quasi zu diesem Cyborg wird mit den Armen. Ah, das hat mich als Kind fasziniert.
Ja, klar.
Das hat mich schon sehr, sehr abgeholt. Das habe ich immer. Und die U-Bahn-Szene fand ich auch cool. Vielleicht lag das einfach an meiner Faszination für Züge. Aber den fand ich schon auch wirklich cool, obwohl ich sonst eben gar nicht so der große Spider-Man-Fan war. Ja, was ich bei Spider-Man noch spannend finde, vor allem halt im Vergleich mit vielen anderen Comic-Verfilmungen, Spider-Man ist irgendwie auch immer so eine Coming-of-Age-Geschichte. Manchmal mehr, manchmal weniger. Bei Andrew Garfield glaube ich wieder weniger, aber gerade bei Tom Holland hat man das ja auch wieder so. Er ist Schüler, er ist an der Highschool und du hast halt da einfach andere Thematiken. Und in der Sam Raimi-Trilogie ist ja auch Freundschaft so der Dreh- und Angelpunkt der ganzen Handlung. Wie sich das zwischen ihm und MJ entwickelt. Und es sind andere Themen, was ich witzig finde, weil es ja auf der einen Seite ist der Film sehr erwachsen, wie er sich präsentiert und was er für moralische Fragen vielleicht auch stellt. Und auf der anderen Seite hast du halt diese Coming-of-Age-Geschichte, was da einfach mega gut reinpasst irgendwie.
Ja, auf jeden Fall. Aber ja, bleiben wir noch beim MCU oder gehen wir schon wieder zu DC rüber?
Wir können mit Batman anfangen.
Ja, also, oh Gott, jetzt bin ich bei meinem Skript da durcheinander gekommen, hoppla.
Es ist, also,
ich meine, 2004 kam dann noch Catwoman raus.
Ja, gut, ich weiß, also den hätte ich jetzt, den weiß ich nicht.
Den lass mal weg.
Halle Berry ist toll. Na, aber es ist, was eben da vielleicht, dass man das einordnen kann. Wir hatten jetzt eben davor, vor 2000 ja eben immer die einzelnen Filme, wie wir ja schon gesagt haben. Und es ging allein mit den X-Men. Wir hatten 2000 den ersten, dann ging es weiter 2003, 2006, 2009. Da ging es dann wirklich los, dass man schon damit rechnen konnte, da kommt noch was und wann kommt das. Und dass man sich darauf freuen konnte. Und eben dazwischen kam dann noch Spider-Man, wo dann auch wieder alle 2 Jahre ein neuer Film rauskam.
Genau, also 2003 kam Spider-Man 2, dann 2007 kam Spider-Man 3, der ja auch eher umstritten war anfangs, weil da hat man gemerkt, dass halt dann das Studio ziemlich mitgepusht hat und dadurch der Film angeblich sehr gelitten hat. Eigentlich wollte ja Sam Raimi sogar einen vierten machen, aber der ist nie zustande gekommen. Und das Lustige finde ich, das werde ich dann auch noch zu ein paar anderen Sachen sagen, damals wurde der Film nicht wirklich gut aufgegriffen, aber wenn man den jetzt vergleicht mit anderen Superheldenfilmen, ist das ein Meisterwerk.
Das verwirrt mich immer wieder, weil ich habe Spider-Man 3 damals gesehen, nicht im Kino, aber halt zu Hause. Ich fand den gut.
Das war der einzige Spider-Man-Film, den ich als Kind gesehen habe und ich fand den saugeil.
Voll, also mir hat der auch richtig Spaß gemacht. Deswegen mich verwundert das immer wieder, warum gerade der nicht gut ankam.
Yep.
Aber gut, da gibt sicher Leute, die sich mehr mit der Thematik beschäftigen.
Genau, ja.
Die da mehr in dem Spider-Man-Universum drin sind, die da sicher gute Gründe dafür haben, warum er ihnen nicht taugt.
Ja, nur kurz zum Erwähnen noch, wir hatten dann auch noch 2005 den ersten Fantastic Four-Film und 2007 hatten wir dann ebenfalls noch den zweiten Fantastic Four-Film mit Rise of Silver Surfer. Der kam aber auch nicht wirklich besonders gut an. Der erste schon, der zweite mit Silver Surfer eher weniger. Das war halt so die Marvel-Phase vor dem großen MCU. Und ja, schauen wir bei DC vorbei.
Ja, weil ich sag, man merkt jetzt ja schon, es wird jetzt immer mehr, wo es früher halt eben vielleicht so 2-3 Filmchen pro Jahr waren, wo 2 davon direkt im Fernsehen gelaufen sind, vielleicht einer mal im Kino war und dann die Fortsetzung kommt 5 Jahre später. Wir haben jetzt dann schon in 6 Jahren 7-8 Filme.
Aber vor allem hochwertige Filme, nicht diese trashige Filme, sondern halt wirklich gute Filme, also die halt auch professionell gemacht sind.
Voll. Und es ging dann ja, vielleicht der größte Unterschied, noch das größte Alleinstellungsmerkmal hat ja immer noch die Dark Knight-Trilogie.
Oh ja.
Die stehen ja immer noch für sich selber, da wird nichts fortgesetzt, da wird nichts dran herumgerüttelt. Die hat ja auch schon 2005 angefangen mit Batman Begins. Mit ja wieder einem ganz eigenen Einschlag, oder ganz im eigenen Stil. Ja. Auch mit der erste Film nimmt sich ja irrsinnig viel Zeit für die Origin-Story von Bruce Wayne oder von Batman.
Und ich finde, das ist der beste Part vom ganzen Film. Ja. Also ich finde, der Anfang, also das, sag mal, erste Drittel ist der beste Teil am ganzen Film. Ich meine, der Film wird ähnlich wieder wie, das ist das, was ich vorhin meinte, wie Spider-Man 3, eher als schwächer bezeichnet, aber ich finde, im Vergleich zu sehr vielen anderen Sachen ist der so underrated, weil ich finde, das ist so ein genialer Film, weil das eben wir haben jetzt davor schon gesagt, dass die X-Men-Filme und Spider-Man viel realistischer wurden, viel ernster wurden. Ich finde, Nolan treibt das nochmal auf ein ganz anderem Level. Also ich finde, Christopher Nolan ist allgemein so ein Mensch, dessen große Stärke ist es, Genre aufzugreifen und zu revolutionieren. Und ich finde, das hat er da so dermaßen gut hinbekommen. Gerade mit Batman Begins war ja auch die Sache, dass er Gotham wieder einen neuen Touch geben wollte. Es sah jetzt viel mehr aus wie eine realistische Stadt, wie jetzt New York zum Beispiel eben. Aber trotzdem noch richtig dreckig, überall regnet. Der Film war sehr an, angeblich sehr an Blade Runner angelehnt, mit diesen punkmäßigen Drecksviertel quasi. Ja. Und das sah tatsächlich diesmal wirklich so aus, als wäre das etwas, was tatsächlich so in New York passieren könnte.
Voll, es ist Nolan, weil du gemeint hast, dass er, also Nolan hat ja eine sehr eigene Art, Filme zu machen. Mhm. Und ich finde, allein schon durch die, ich sag, Kamerawahl und durch, dass er immer noch auf Film filmt, es schaut alles, was Nolan anfasst, finde ich, irrsinnig realistisch aus. Ob das jetzt ein Dunkirk ist, ob das ein Tenet ist, wo ich sage, ein Dunkirk, da passt es ja voll, dass der so realistisch ist. Beim Tenet, das ganze Szenario, dass man sich rückwärts in der Zeit bewegt und das durch so Tore gehen kann, ist ja alles komplett Science-Fiction. Aber durch die Art, wie Nolan filmt, auch in Inception, das schaut einfach alles realistisch aus. Mhm. Du hinterfragst das dann gar nicht. Erst am Ende bist du irgendwie, also das kann nicht möglich sein. Ja. Aber durch die Art, wie er filmt, durch die Art, wie er schreibt und auch durch die Equipment-Wahl, das hat einfach immer diesen Touch von, das könnte jetzt auch ein Biopic sein.
Das ist aber vor allem die Sache Realismus. Ich meine, das hast du vorher schon mal gesagt, vielleicht auch in der Folge davor, weiß gar nicht mehr. Batman wäre allgemein immer so eine realistische Figur, weil sie halt keine Kräfte besitzt, sondern halt wirklich ein Mitternachtsdetektiv ist.
Ja.
Und das merkt man halt in den Nolan-Filmen noch viel heftiger, weil halt so Spider-Man und X-Men haben halt übernatürliche Sachen. Die haben spezielle Kräfte, die haben Superkräfte. Batman nicht, der ist auf seine eigene Kraft halt angewiesen und dadurch wirkt es halt noch realistischer.
Voll, also, das ist eben, glaube ich, das, warum sich Batman so gut hält. Der ist halt, du kannst mit Batman irrsinnig viel machen in einem Setting, wo du halt nicht nur Comicbuch-Fans abholst, weil der halt noch so ein nahbarer Charakter ist irgendwo.
Und ich finde mich genau da, The Dark Knight, so viel, so genial und so passend, was das angeht, weil du musst dir einfach nur den Anfang von diesem Film anschauen. Dieser Banküberfall von Joker und seiner Gang ist, finde ich, das könnte so in New York abspielen. Ich meine, da war die große Inspiration, der Film Heat, habe ich zwar nie gesehen, aber Bilder, aber dieser blaue Filter immer über den Settings, finde ich, passt extremst gut. Und da wird die Stadt auch nicht mehr so extremst dreckig dargestellt, sondern halt wirklich fast schon zu steril und zu sauber. Aber man merkt, das ist realistisch, das passiert, das könnte bei uns in der Welt passieren. Und das merkt man vor allem am Antagonisten. Ja. Also Joker in jetzt zum Beispiel in den Tim Burton-Filmen, der hatte halt noch seine typischen Gadgets, wie dass er eine Pistole hat und dann kommt eine Fahne raus, wo Pow draufsteht oder solche Sachen. Also alles wirklich im Stil von einem Clown. Aber der Joker von Heath Ledger, das ist ein Anarchist, das ist ein Terrorist.
Ja.
Also das sagt er auch selber, der will einfach nur die Welt brennen sehen. Und das halt mit einer komplett neuen mit neuen Thematiken aufzugreifen, dass jetzt zum Beispiel Jokers Grinsen, das berühmte, von Narben sind, die er sich mit Rasierklingen reingeritzt hat, oder die ganze Thematik, die vorkommt mit, soll es überhaupt solche Helden geben, oder soll man dann doch lieber auf Staatsanwälte setzen, die Helden sein sollen, beziehungsweise wie kämpft man das jetzt alles? Das sind alles so Thematiken, die finde ich davor noch nicht vorkam, auch nicht einmal in den X-Men-Filmen.
Es ist, glaube ich, das eben so ein bisschen der Abschluss vielleicht von der Entwicklung, die Comicbuchfilme oder also Comicverfilmungen gemacht haben.
Ja.
Das ist halt immer mehr so ein, okay, wir nehmen uns hier einen Comic, der muss drüber sein, da muss eben der Jack Nicholson Joker, der muss geschminkt sein wie ein Clown, weil der ist ein Clown. So vielleicht so ein bisschen das simpel Gedachte, wo man halt einfach, man nimmt die Vorlage, ja komm, machen wir halt auch so.
Genau, man hat sich nicht so wirklich was dazu überlegt.
Voll, und ich glaube spätestens eben mit den X-Men und den Spider-Man-Filmen und dann aber wirklich spätestens mit der Nolan-Trilogie oder vor allem eben Batman Begins und The Dark Knight, war es dann eben ein, das muss nicht so sein, das müssen nicht diese lustigen Comicfiguren sein, die komisch ausschauen oder so. Die kann man nehmen und das einfach in ein wirklich ernstes Setting reinpacken, genau, wo nichts von dieser Comic-Leichtigkeit, sage ich mal, mit Puff, Pau, Peng, wo ja nichts von dem überbleibt. Das existiert vielleicht noch so in einem Spider-Man ein bisschen in manchen Szenen, wo es ein bisschen, ich sag mal, nerdiger oder geekiger vielleicht wird, wenn Spider-Man herumschwingt und dann irgendwas Lustiges mit seinen Fähigkeiten macht. So, das gibt es in den Batman-Filmen
nicht. Und ich finde, den großen Kontrast sieht man halt auch, dass 2006 Superman Returns rauskam und mit Brandon Routh als Superman. Und den habe ich tatsächlich auch gesehen damals. Und den einfach mal mit Batman Begins oder mit den X-Men-Filmen zu vergleichen, weil der, ich weiß nicht, wie gut der ankam, aber ich glaube, der war jetzt auch nicht, wurde jetzt nicht in Grund und Boden gehasst. Also das war jetzt nicht allzu, kam jetzt nicht allzu schlecht an, war aber auch nicht so im Hype. Die Sache bei dem Film merkt man halt, der war dann noch eine Comicbuch-Verfilmung. Also das hat man, ja. Gut, Superman ist halt eine andere Thematik, was das angeht. Aber ja, auf jeden Fall.
Genau, wie gesagt, die Entwicklung, glaube ich, quasi der Weg, der zum MCU hin geebnet wurde. Und es ist ja, wenn man über Comicbuch-Verfilmungen redet oder über die Geschichte von Comicbuch-Verfilmungen, Marvel nimmt einfach jetzt dann heutzutage den größten Teil ein, weil das, was Marvel seit 2008 geschaffen hat, wird so wahrscheinlich auch nie wieder in einem anderen Filmuniversum erreicht werden können. Disney versucht es mit einigen, aber das, was Marvel da geschafft hat, das werden sie nicht nochmal hinbekommen.
Ja,
und probably. Eben, ich sag, der Weg bis dahin, jetzt bis 2005, wo wir dann Batman Begins hatten. Und da ist dann Marvel ja auch dieser, das hatten wir in der letzten Folge, dieser vorher schon versucht hatten. Marvel wollte ja vorher schon mal sich so groß aufstellen mit jährlichen Produktionen, mit Serien, die dann dahinter weiterlaufen, dass quasi immer neue Inhalte produziert werden.
Mhm.
Und wie dann der Erfolg von Spider-Man kam, die Lizenzrechte liegen natürlich bei Marvel, aber produziert worden ist das von Sony Pictures. Und die X-Men rauskamen von 20th Century Fox, waren Marvel so, hey, wir wollen das selber auch machen. Und dann kam 2008 Iron Man.
Genau, ja. Und dann ging's los.
Ich wollte jetzt sagen, und dann ging's los. Und das ist was, wir werden dann später noch dazukommen, wie ich oder wie wir beide vielleicht jetzt zu den Marvel-Produktionen stehen. Ich finde das immer noch wirklich faszinierend, wie koordiniert diese Filme rauskamen.
Schon, ja.
Weil
ja.
In den meisten Fällen hat man ja, es kommt ein Film, der steht für sich selber, der läuft gut, hey, da könnten wir eine Fortsetzung machen. Oder vielleicht lässt man schon ein bisschen Cliffhanger mit der Option, eine Fortsetzung zu machen.
Mhm.
Bei Marvel war ja von Anfang an klar, dass da noch was kommen wird. Und also das fasziniert mich wirklich immer. Aber kommen wir zum MCU. 2008 kommt der erste Iron Man raus.
Genau, ja.
Hast du den? Nee, im Kino werden wir den beide nicht gesehen haben, vermutlich.
Zu Marvel kann ich nur sagen, was die erste Phase anging. Also die erste Phase war ja Iron Man, Captain America, Hulk, dann Iron Man 2 und
Thor war noch mit drinnen.
Thor und Avengers. Nicht in dieser Reihenfolge. Avengers war am Schluss, Iron Man war am Anfang. Und die Sache war da ähnlich wie bei Spider-Man, ich habe das nicht mitbekommen. Ich habe Poster und Trailer davon gesehen, aber nie selber gesehen. Und irgendwann hat mir dann Luke, liebe Grüße, irgendwann mal halt die ganzen Filme geborgt
und ich bin voll reingekippt. Ja. Es hat irgendwann, weil wir haben, also die Marvel's Avengers hätten wir dann ja, glaube ich, sogar schon im Kino sehen können, 2012. Alles andere war für uns dann noch ein bisschen zu früh, aber irgendwie ein Kollege aus der Schule hatte irgendwie die alle auf DVD und dann haben wir die alle nachgeholt.
Ja.
Ich fand wie stehst du zu den Phase 1 Filmen? Weil ich finde, die leiden jetzt manchmal fast drunter, was Marvel danach dann vor allem nach Endgame weitergemacht hat. Ich finde nämlich, dass die Phase 1 Filme alle wirklich gut sind. Auch Thor, den ja viele nicht so gern hatten.
Teilweise. Also ich muss sagen, ich mochte Iron Man extremst. Iron Man 2 habe ich schon damals gemerkt, fand ich nicht so toll. Hulk habe ich nie gesehen.
Der Fluch der zweiten Teile, das ist ja eh der Klassiker.
Die Sache ist, Hulk habe ich dann nie gesehen. Thor habe ich dann irgendwann mal im Free TV gesehen, fand den nicht so toll. Echt? Captain America fand ich auch irgendwie eher mäßig. Avengers fand ich halt dann genial. Also ich, die Sache ist, die Phase 1, sehr viele sagen, das war die beste Phase. Ich muss sagen, ich fand es zwar cool, die gesehen zu haben, aber das war es auch schon wieder, um ehrlich zu sein.
Ich fand es tatsächlich nicht die beste Phase. Die beste Phase ist für mich nämlich dann immer noch das, was danach kam. Mhm. Also die nachdem dann die Avengers ja waren, wie gesagt, zweite Teile oder Fortsetzungen, egal in welcher Hinsicht, haben ja oft das Problem so, okay, wir müssen irgendwie mehr machen und besser machen als der erste Teil. Mhm. Und oft verliert man sich dann ja in diesem immer mehr. Und was ich bei Marvel wirklich cool fand, ist das dann in Phase 2. Ich fand Iron Man 3 wieder wesentlich stärker als Iron Man 2. Yep. Ich fand Thor The Dark Kingdom besser als den ersten Thor. Ich fand the Captain America Winter Soldier wesentlich besser
als den ersten Captain America. Da war nämlich auch der Punkt, dass man wieder gesagt hat, okay, wir gehen wieder in Spur von Realismus und weniger ins Comichafte. Ich meine, beim ersten Captain America Film hast du immer noch die Hydra-Soldaten, die komplett übertrieben ausschauen mit Laserwaffen und dann Sci-Fi-Panzer hatten, was weiß ich was. Und der zweite Captain America-Film war dann viel realistischer.
Es wurde
also
wieder realistischer.
Es war halt dann wirklich ein Action-Film mit sicher futuristischen Sachen, aber auch sein Outfit sah halt ganz anders aus. Also das Outfit von Steve Rogers in Avengers war ja total comichaft. Das war ja Strumpfhosen, was da hatte. Und dass er dann irgendwann auch parodiert wurde mehrmals. Und dann Winter Soldier sah das dann wieder um einiges besser aus, finde ich halt.
Voll, es ist, ich finde auch den, ich weiß nicht, ob wir da derselben Meinung sind, ich finde Age of Ultron, auch, also den zweiten Avengers-Teil, auch besser als den ersten. Oder vielleicht nicht, ich weiß nicht, ob ich besser sagen würde, ich mag ihn lieber.
Ja, ja,
weil er ist, nein. Ich glaube, die meisten Leute fanden Age of Ultron ja gar nicht so gut. Mir hat der Look so irrsinnig getaugt.
Ja.
In diesem, im Wald, im Schnee. Du hast, wie hieß die Stadt?
Sokovia.
Ja. Das Setting mit, dass die Insel da hochfliegt. Also ich weiß nicht. Ich fand den wirklich cool und ich fand auch Ultron einen cooleren Antagonisten als halt Loki und die Aliens.
Ja, das schon, ja.
Ich fand nämlich, dass Marvel in Phase 2 sich ein bisschen mehr getraut hat, ein bisschen düsterer zu werden, ein bisschen dunkler zu werden. Und das, finde ich, hat den Filmen richtig gut gestanden.
Ja, ich muss sagen, das kann ich mich jetzt gar nicht mehr so genau erinnern. Auf jeden Fall, Phase 2 war halt dann auch Guardians of the Galaxy dabei, was halt, finde ich, muss sagen, da bin ich dann wieder ins Marvel-Universum reingekommen, weil Guardians war für mich so genial, weil es halt wirklich für sich alleine stand und das hat mich eher an Star Wars erinnert als an Marvel. Und ja, dann, ich meine, kam halt, ich glaube, Phase 3 war dann wirklich so der Aufschwung, wo Marvel und Comicbuch-Verfilmungen in die Popkultur eingeflossen sind.
Es war bis dahin, um ein bisschen in der Chronologie zu bleiben, waren es ja, die Filme waren alle irrsinnig erfolgreich, aber wir sind bei nur 6 Filmen in 2 Jahren oder in 3 Jahren.
Ja.
Das ist ja, das geht ja noch. 2-mal im Jahr ins Kino gehen, das schafft man.
Vor allem damals war noch, ganz kurz, Marvel war ja damals viel nerdiger, was das anging. Also ich kann mich erinnern, damals, wie wir in der Unterstufe waren und die erste Phase draußen war, damals war das ziemliche Nerdtum immer noch.
Voll, es hat nicht so viele Leute, zumindest, man muss fairerweise dazu sagen, wie Iron Man 1 rauskam, waren wir 7 bzw. 8 Jahre alt.
Ja, eh.
Also
ja,
natürlich war das dann bei uns noch nicht so das Oberthema, aber es ist nicht so extrem gewesen, wie es halt jetzt ist. Du bist nicht permanent zu bombardiert worden mit Marvel.
Das nicht, nein.
Aber ich finde eben, wenn man sich quasi von der Zeit her betrachtet, wann die Filme rausgekommen sind, wenn man so die Jahre durchgeht, wie, was wir letzte Folge auch schon gesagt haben, wie, welche Menge an Comicbuch-Verfilmungen da rauskommt. Eben nicht mehr diese paar einzelnen, sondern du hast jetzt wirklich, du hast im Jahr 10, 12, 15 Comicfilme, die rauskommen.
Mhm.
Das ist über ein Film pro Monat. Heißt, wenn du wirklich Fan bist von dem, dann rennst du alle 3 Wochen ins Kino und schaust dir den Film an. Unabhängig davon, was dich sonst noch so interessiert. So allein für die Comicbuch-Verfilmungen rennst du permanent. Und für mich war es damals schon, in der Ende Gymnasium, das müsste mit 13 oder 14 gewesen sein, als Ant-Man rauskam. Mhm. 2015, ja, mit 14. Ich habe mir den damals schon aus Protest nicht mehr angeschaut.
Ja, ich kann mich erinnern.
Also, ich weiß noch, dass ich mich da mal ziemlich drüber aufgeregt habe, eben genau mit dem, warum soll ich ein 20 Mal im Jahr ins Kino laufen, um mir dann denselben Film nochmal anzuschauen.
Das war der Punkt. Also ich habe, wie gesagt, Phase 3 hat es dann wirklich bekommen mit Popkultur und kann mich auch erinnern mit Civil War, der 2016 rauskam und quasi diese dritte Phase eingeleitet hat. Da gab es dann wirklich so diese Diskussion mit ja, Team Iron Man, Team Captain. Und da, den habe ich noch gerne gesehen. Ich muss sagen, bei Doctor Strange war es mir dann echt zu generisch schon. Ich finde, das war der generischste Marvel-Film und war quasi die Kopie von Iron Man. So Playboy und reicher Typ, der arrogant ist, kriegt einen Unfall und muss mit der mit den Wunden, die er dann bekommen hat, seine Kräfte neu lernen. Es also das ist
um vielleicht ja. Den Vergleich zwischen Batman Begins und Doctor Strange zu ziehen, weil ich den immer sehr gern nehme. Es ist, ja. Ich finde es in gewisser Weise ähnlich. Beide gehen um ihr Schicksal, das sie erlitten haben. Bei Batman ist es die Phobie vor Fledermäusen, bei Doctor Strange ist es der Unfall und die nicht mehr vorhandene Fähigkeit zu operieren und Arzt zu sein. Beide ziehen sie in die Welt, landen in so einem Kloster, werden da ausgebildet in ihrer jeweiligen Kunst quasi.
Ja.
Und wenn man sich das anschaut, wie das Batman Begins macht und wie das Doctor Strange macht, da sind halt wieder Welten
dazwischen. Ich finde halt, Doctor Strange macht das halt genauso wie Iron Man gefühlt. Also vor allem, ich finde, Doctor Strange hat einen der lächerlichsten Antagonisten überhaupt. Also, Mads Mikkelsen sagt überhaupt irgendeinen Satz in dem Film?
Ja, doch, er sagt schon was.
Okay, aber nicht viel. Sein Plan ist, okay, ich möchte die Welt in Dunkelheit hüllen mit irgendeinem dunklen Wesen. Mit namens Dormammu oder so. Dormammu.
Dormammu, glaube ich.
Er sagt es ja oft genug. Dormammu, ja. Ich komme zum Behandeln.
Aber gut, ja. Die Szene läuft ja auch am Schluss oft genug.
Na, auf jeden Fall.
Ich fand zu Doctor Strange noch kurz, der Film, ich fand den damals noch cool, aber ich glaube, das lag einfach vor allem an Mads Mikkelsen und Benedict Cumberbatch.
Ja, aber Mads Mikkelsen ist ja hart unnötig in dem Film.
Es ist richtig, aber er ist trotzdem ein cooler Schauspieler.
Ja, Cumberbatch hilft dem Film extrem, das stimmt.
Also da ging es dann eben schon los, dass die Filme sehr ähnlich wurden und ja. Eben im Vergleich zu den ersten, zum ersten Iron Man, erster Thor, erster Captain America, die waren alle unterschiedlich. Iron Man hat sich anders angefühlt als Thor, hat sich anders angefühlt als Captain America. So gerade Captain America war ja wieder eine ganz andere Geschichte, einfach auch so Steve Rogers ist ein komplett anderer Charakter als Tony Stark.
Das schon, ja.
Und wie du gesagt hast, bei Doctor Strange hat es dann angefangen, dass nicht nur die Machart der Filme, die vielleicht immer schon sehr ähnlich war, sondern dass auch wirklich die Charaktere nicht mehr so zu unterscheiden sind. Ja. Steve Rogers vielleicht immer noch so als bisschen so ein Unikat, dem ich zumindest auch in Civil War oder nachher am liebsten zugeschaut habe, weil der hat sich ein bisschen hervorgehoben von der Masse. Mhm. Aber alles andere, was danach kam, war sehr, sehr ähnlich.
Die Sache ist, ich meine, das, was mir noch am besten gefallen hat, waren eben wieder Guardians, weil die halt komplett für sich alleine standen.
Ja.
Und dann Thor Ragnarök von Taika Waititi, weil der halt erstens war er komplett anders als die anderen Thor-Filme und zweitens war der Film eine perfekte Mixtur aus Witz und Ernsthaftigkeit.
Voll, der hat das tatsächlich gut und Taika Waititi kann das ja, ja. Der hat das ja auch mit Jojo Rabbit gemacht.
Ja.
Wo du in Jojo Rabbit eine historische, ernste Situation hast, die mit Humor aufgelöst wird. Jojo Rabbit ja wirklich grandios. Ich mag den sehr gerne. Ich habe den letztens auch nochmal im Kino gesehen, witzigerweise. Mhm. Vor ein paar Monaten mal.
Okay.
Und in Thor Ragnarök ja genauso. Der war auch wirklich cool. Ich fand ihn nicht so gut wie Guardians.
Mhm.
Ich meine, die Guardians, Guardians 1 und 2 sind für mich immer, bleiben die besten Marvel-Filme.
Ich finde den dritten Teil auch genial.
Oh. Der fehlt mir noch.
Okay, ja gut. Musst du nachholen.
Ich weiß, ich wollte und dann, ich weiß gar nicht mehr, warum wir nicht dazu gekommen sind. Ist ja auch egal.
Auf jeden Fall, Phase 3 hat dann mit kam dann eben auch Infinity War circa in der Mitte drin. Und ich kann mich erinnern, das war dann spätestens, finde ich, der Moment, wo dann alle ins Kino gerannt sind. Und das war bei mir nämlich auch dann der Fall. Da habe ich dann wirklich begonnen, sämtliche Marvel-Filme nochmal durchzuschauen. Da hatten wir dann auch Disney Plus.
Ja, und, das hat es leichter gemacht.
Genau. Nein, da hatten wir noch gar nicht Disney Plus tatsächlich, glaube ich. Oder? Weiß ich gar nicht. Wurscht. Auf jeden Fall, ich glaube, da waren die Sachen sogar noch auf Netflix.
Ist ja egal. Egal. Ich habe auch nochmal vor Infinity War mich ein bisschen
wir haben das
einen oder anderen Film nachgeschaut.
Und da, finde ich, hat sich das Publikum extremst erweitert und ich hatte dann wirklich das Gefühl, okay, jetzt ist es Popkultur geworden. Und das hat sich dann so aufgehypt, bis halt Avengers Endgame, weil der ja Rekorde geknackt hat, bis zum geht nicht mehr. Und ich finde, Endgame war dann, ich finde, es war kein guter Film, also wenn man wirklich objektiv das da rangeht, aber ich finde subjektiv schaue ich mir den gerne an. Ich finde, der ist episch, der schaut cool aus, aber, also jetzt nicht von den Effekten her, aber er hat wirklich seine coolen Momente. Wenn man ein bisschen mehr über den Film nachdenkt, ist der stupid.
Ich messe sowas bei mir immer an dem, wie oft ich Filme gesehen habe. Am Beispiel von Star Wars.
Ja.
Episode 7 habe ich alleine 4-mal im Kino gesehen und ich glaube mittlerweile weit über 10-mal. Obwohl ich ihn jetzt nicht grandios fand. Mhm. Aber so, der war gut genug in sich, 15-mal anzuschauen. Episode 9 habe ich 1-mal gesehen. Und Avengers Endgame habe ich auch nur 1-mal gesehen und ich kann mich echt an wenig erinnern.
Ich muss sagen, Film. Da ist für mich, ich schaue... Das hat mit wie oft ich Filme schaue, hat damit überhaupt nichts zu tun für mich tatsächlich. Weil zum Beispiel Poor Things, über den wir letztes Mal geredet haben, finde ich, ist ein grandioser Film, absolutes Meisterwerk. Habe ich einmal gesehen, weiß nicht, wann ich das nächste Mal den nochmal schauen werde, weil er mir einfach zu sehr im Magen liegt. Aber Endgame, wo ich sage, okay, Poor Things ist ein 10-mal besserer Film als Endgame, logischerweise. Aber trotzdem habe ich Endgame mehrmals gesehen. Infinity War.
Sind halt Filme, die man öfter schauen kann. So,
ja, das ist halt Unterhaltung.
Je ernster der Film, desto seltener siehst du ihn im Normalfall, weil es halt einfach nicht an, boah, kommst von der Arbeit nach Hause, was mache ich heute, ach komm.
Auf jeden Fall kann man dann eigentlich schon fast sagen, dass da mit 2021 die Phase 4 mit Black Widow begonnen hat und ich glaube, das war dann auch der Punkt, wo sehr viele ausgestiegen sind.
Bevor wir vielleicht zur Phase 4 kommen, wir haben jetzt ja nur über das MCU geredet. Das ist jetzt ja, um es wieder einzuordnen, eine Zeitspanne von 11 Jahren.
Ja.
So, 2008 kam der erste Iron Man und 2019 kam dann Avengers Endgame. Und in diesen 11 Jahren hatten wir 22 Filme.
Yep.
Was ja eine ordentliche Menge ist.
Mhm.
Also wirklich, du hast im Jahr durchschnittlich 2 Filme alleine von Marvel. Betonung, alleine von Marvel.
Also,
ja, weil was wir ja noch gar nicht dazu erwähnt hatten, es gibt ja das DCEU auch noch, es gibt das Sony Spider-Verse auch noch, wo wir ganz am Ende dann nochmal dazukommen werden mit Madame Web.
Mhm.
Und wie gesagt, ich finde, dass ab 2000 am Anfang sich das Comic-Genre richtig schön entwickelt hat.
Mhm.
Es wurde ernster, es wurde tiefgehender, die Charaktere haben bessere Geschichten bekommen. Es war auf einmal nicht mehr nur, hey, da ist der coole Superheld, der macht coole Sachen, sondern es geht vielmehr um moralische Fragen. Darf es sowas geben? Dürfen Personen so mächtig sein? Welche Verantwortung kommt damit, was diese Personen haben?
Mhm.
Und eben bis hin zu der Dark Knight 2008, 2010 hat sich das immer weiterentwickelt. Die wurden immer ernster, die wurden auch immer besser, wie man es nehmen möchte, aber die ausgearbeiteter, viel überlegtere Charaktere. Und Marvel hat das aufgegriffen und ich finde, dass bei Marvel, so gut die Charaktere angefangen haben, das hat halt stark nachgelassen.
Mhm.
Und das Problem vielleicht, was Marvel da hervorberufen hat, DC hat ja 2013 auch angefangen, ihre größer produzierten und wirklich als Blockbuster ihre Filme herauszubringen.
Ja, Blockbuster hatten sie davor schon, aber sie wollten halt ein Universum machen, das war halt der Punkt.
Genau, das meinte ich. Und dann kam 2013, kam Man of Steel.
Ja, von Zack Snyder. Und den hast du den gesehen?
Ich habe ihn mal gesehen, aber einmal irgendwann.
Ich fand den auch gar nicht mal so schlecht. Also ich fand, das war, wie gesagt, die erste Superman-Verfilmung seit Superman Returns, also aus 2006. Und ich fand vor allem das, was Zack Snyder mit dieser Figur vorhatte, vor allem was man dann bei 2016 mit Batman vs. Superman hatte, ich fand das genial. Also ich fand, allgemein, sag mir mal, Superman ist die fade Figur, weil die ja alles kann.
Ja.
Aber die Sache ist, ich finde, was Zack Snyder sich mit dieser Figur überlegt hat, diesen Gottkomplex, ist genial. Weil da, die Frage, die es bei Superman aufwirft, ist nicht, wie, gegen wen kämpft er, der ihn besiegen könnte, sondern gegen wen wer könnte den aufhalten?
Ja.
Also was hält Superman davon ab, dass er nicht einfach plötzlich die Welt komplett unterjocht oder zerstört?
Das ist der Punkt. Auch bei Batman vs. Superman,
mhm,
der ja wirklich nicht gut ankam. Der Film hat sehr viele Impulse, die sehr gut funktionieren könnten oder die auch gut funktionieren.
Ich fand den Film auch jetzt nicht so schlecht, um ehrlich zu sein. Also ich fand ihn besser, als die meisten ihn bewertet haben, ehrlich gesagt. Er hat seine absoluten Fehler, definitiv. Also gerade was das Ende dann angeht, dass dann plötzlich Wonder Woman auch vorkommen muss, fand ich hardcore unnötig. Aber ja, vor allem der Endkampf war mir dann ein bisschen zu übertrieben. Aber
es ist, ich glaube, wir können das vielleicht gleich als Übergang nehmen in quasi den, vielleicht, es kommen ja noch genug Comicbuchfilme raus, aber vielleicht in Richtung den, zumindest dem Rückgang, vielleicht nicht dem Untergang, aber dem Rückgang des Comic-Genres.
Ja.
Weil spätestens seit DC damit eingestiegen ist und ihr Extended Universe aufbauen wollten, ist einfach sehr viel Masse gekommen.
Ja.
Und es war eben nicht mehr, und selbst, ich habe ja am Anfang den Plan gelobt von Marvel, wie sehr mich der fasziniert hat, dass man das so geordnet durchziehen kann. Spätestens seit Endgame, aber ich finde auch schon in den Filmen direkt vor Endgame, merkt man, dass dann ein bisschen improvisiert werden musste. Dass eben nicht mehr der komplette Plan stand, sondern dass mal, okay, lass mal möglichst viele Sachen ankündigen und was am meisten gefeiert wird, produzieren wir. Oder so. Das ist das Gefühl, was ich bei Disney-Produkten momentan immer bekomme. Lass mal möglichst alles, ist ja bei Star Wars genauso, lass mal so einen riesen Wallpaper machen, das wird alles kommen, ah, das und das interessiert keinen, okay, wir machen es doch nicht. Okay, so ein bisschen nach dem. Und DC hat dann ja eben auch angefangen, jährlich 2 Filme rauszubringen. Wobei ja manche davon ja auch gar nicht so schlecht waren. Birds of Prey ist ja, glaube ich, noch relativ gut weggekommen.
Birds of Prey ist hardcore niedergegangen.
Nicht?
Der war richtig mies.
Ich hab viel gelesen, dass er nicht gut sein soll. Jeder, mit dem ich geredet habe, hat den gefallen.
Also Birds of Prey war, glaube ich, der letzte Film, wo die Leute gesagt haben, okay, jetzt ist es richtig mies geworden.
Doch, okay.
Genau so wie Wonder Woman mit, also in Wonder Woman 2. Ich meine, davor hatte ich das Gefühl, dass die CU quasi immer so sehr mittelprächtig existiert hat.
Ja.
Alle haben immer gefragt, warum haben die jetzt ihr eigenes Universum, und alle Filme waren halt im besten Fall okay. Gerade zum Beispiel halt Aquaman, Joss Whedon, also Justice League von Joss Whedon war absoluter Witz. Zack Snyders Version war dann doch noch besser, auch nicht perfekt, aber immer noch besser. Und ja, dann kam es dann doch wieder zu so sehr wirklich gute Projekte wie The Suicide Squad, beziehungsweise die Serie Peacemaker. Aber prinzipiell war der Rest dann eher mau.
Ja, es kam dann eben sehr viel Durchschnittsware. Es war halt eben nicht mehr dieses, das Neue, was eben noch Anfang der 2000er und Anfang der 2010er Jahre war, mit, die trauen sich was, die trauen sich diese eigentlich vielleicht etwas leicht, also lightheartederen Charaktere zu nehmen und machen die düster und machen die tragischer.
Ja.
Es wurde dann halt wieder mehr zu einem, es wurde wieder comichafter, vielleicht könnte man es so sagen. Es wurde wieder ein bisschen leichter.
Ja, ich meine, man hat dann auch allgemein mit dem MCU wurde dieses eigene Comicbuch-Genre quasi kreiert. Und ich finde fast, Marvel ist schon ihr eigenes Genre von den Filmen her, weil ich finde, sehr viele Filme, die nicht von Marvel sind, die nicht mal Superheldenverfilmungen sind, haben so einen gewissen Marvel-Touch, allein was den Humor angeht. Weil man merkt, dass das halt so einen Effekt aufs Kino hatte. Also das Erste, was mir einfällt, ist der Film Uncharted mit Tom Holland. Ja. Für mich ist das ein Marvel-Film durch und durch vom Humor her.
Es könnte vor allem allein der Charakter auch einfach Spider-Man sein. Es wird kein
Unterschied machen. Es ist sogar der Darsteller. Aber es hat nichts mit Marvel zu tun. Ich glaube, der Film ist sogar Sony.
Der müsste Sony sein.
Kann sogar sein. Keine Ahnung. Ist mir egal. Auf jeden Fall. hatten wir halt dann spätestens in 2020er Jahren so ein bisschen den Downfall von DCU war ja noch nie wirklich so on the rise, aber Marvel hatte dann halt in ihrer Phase 4, die ja absolut gehasst wurde.
Also, da kam nicht viel Gutes, ja.
Vor allem, da kamen dann halt mehrere Serien, man muss dazu sagen, sehr viele Projekte litten unter Corona, wie wir alle. Aber die Sache ist, es kamen da solche Sachen raus wie Eternals oder ja, Thor Love and Thunder. Ich mochte den Film zwar irgendwie, aber auch nur, weil Taika Waititi Marvel den Mittelfinger gezeigt hat und gesagt hat, fickt euch ja jetzt. Aber
Ich ja. finde halt, dass in Phase, der Einstieg zu Phase 4, also es war ja, die Aufteilung wurde dann ja ein bisschen komisch. Es war ja Avengers Endgame und danach hat ja noch Spider-Man Far From Home gespielt, also der zweite. Verstehe ich bis heute nicht ganz, warum sie das so gemacht haben, aber gut. Und die Phase 4 hat ja angefangen mit dem Black Widow-Film. Und wie sie den angekündigt haben, also wie der Trailer dann da rauskam, abgesehen davon, dass ich den Film sehr fragwürdig finde, wir haben diesen Charakter von Black Widow, den, glaube ich, sehr viele Leute sehr gerne hatten. In Avengers Endgame, Spoiler, stirbt sie.
Ja.
Warum ist jetzt der erste Film, der kommt, ein Black Widow-Film?
Weil die Planung halt komplett, eigentlich hätte sie ihren Film nach Civil War bekommen sollen, aber das ging sie dann irgendwie zeitlich nicht aus, deswegen wurde sie komplett nach hinten verschoben.
Es ist halt,
das merkt man.
Das ist das Problem, was ja, es betrifft nicht nur Comicbuchverfilmungen, es betrifft sehr viele Franchises in Hollywood.
Mhm.
Aber ich glaube, dass damit halt so der Anfang vom Ende für die Comicbuchverfilmer gekommen ist.
Ja.
Dass man gar nicht die Möglichkeit hatte, sich Zeit zu nehmen, das zu organisieren und dann einen guten Plan zu machen für die Fortsetzung nach Phase 3 vielleicht. Oder auch für das DCU ist ja eben eingestiegen. Ich glaube, Justice League war der dritte oder vierte Film. Noch bevor du die Charaktere alle introduced hattest, war so, okay, Marvel macht da jetzt so ein Riesenprojekt, wir müssen das auch machen, wir brauchen da jetzt auch so einen Avengers-Film, lass mal Justice League machen. Ja, aber wir haben ja keine Charaktere. Egal, die kriegen den Film nachher, lass jetzt mal den Film da machen.
Deswegen ging ja auch der Snyder's Cut ja 4 Stunden lang, weil einfach mal die ganzen Charaktere introduced wurden. Und da gab es ja noch nicht mal da gab es den Aquaman-Film schon. Nein, Blödsinn, gab es eben nicht.
Eben, Aquaman war neu in Justice League, da kam dann ja erst nachher.
Ja.
Der ja auch, der ist halt nicht schlecht, aber der ist auch nicht gut. Der ist halt, die schwimmen halt alle in so einem Einheitsbrei herum.
Ja, und das ist halt das Interessante, weil das DCU ist ja absolut, also DCEU, also dieses Cinematic Universe, ist ja dann absolut gescheitert eben. Ja. Und vor allem auch, weil sehr viele Darstellerinnen abgesprungen sind, also zum Beispiel Henry Cavill wollte dann nicht mehr Superman spielen. Das hat dann geendet quasi mit dem letzten Film 2023 mit The Flash, den irgendwie niemand mitbekommen hat, gefühlt wieder. Und wo dann sogar, das war ja auch wieder so ein Clusterfuck mit Multiversum, was man in der Phase 4 von Marvel thematisieren wollte, aber nichts damit anfangen konnte. Weil da kommt dann zum Beispiel der Batman von Michael Keaton vor und solche Sachen. Also, ich glaube sogar Adam West, der Adam West Batman, die wir in der letzten Folge behandelt haben. Aber ja.
Es ist das Einzige, was ich von The Flash mitbekommen habe, weil du es gesagt hast, ist, dass Ezra Miller sich irgendwie betrunken falsch verhält.
Ja,
war ja monatelang irgendwie in den Medien rauf und runter. Das
der
war das Einzige,
ziemlich, was ich über... Hat sich ziemlich, also, da gab es irgendwie Übergriffe, Vorwürfe und deswegen kommt der jetzt auch nicht mehr wirklich vor. Das war ja das Problem
an dem Film. Müssen sie wieder wen neu besetzen.
So ungefähr, ja.
Also das DCEU, so viel sie selber falsch gemacht haben, ein bisschen Pech haben sie auch gehabt.
Ja,
na auf jeden Fall. Vielleicht um... Zum Punkt kommen, den wir vorher schon angesprochen haben, mit dem Ende, worauf wir uns dazu bewegen, nämlich auf Madame Web. Es gibt ja noch zusätzlich zum Marvel Cinematic Universe das Sony Spider-Verse. Mhm. Und ich glaube, jetzt haben wir dann fast alle Universen durch, die es so gibt. Irgendjemand auskennt, der die Filme nicht alle gesehen hat.
Außerhalb vom DCU gibt es noch den Film Joker, der 2019 rauskam, und The Batman, die, finde ich, beide halt geschafft haben, doch noch was Neues zu sein.
Es ist ja so lustig, das stimmt. Die einzigen zwei DC-Filme, die nicht in diesem Extended Universe spielen, Joker und The Batman, sind richtig gut. Ja. Gerade Joker ist ein Film, der mich überrascht hat in der Hinsicht, dass ich einfach an Comic-Verfilmungen nicht mehr die höchsten Erwartungen habe.
Ja, vor allem das, was mich so richtig fasziniert ist. Du hast jetzt schon das Sony Spider-Verse angerissen, gell? Und der erste Film, der da rauskam, war Venom. Und die Idee von diesem Sony Spider-Verse ist es ja, machen wir ein Universum mit lauter Bösewichten von Spider-Man. Wer kommt auf diese schwachsinnige Idee, das zu machen? Die Sache lass mich rausreden. Die Sache ist, genau das macht ja der Film Joker. Er thematisiert einen Antagonisten eines Films und macht eine Origin-Story. Sorry, falls man jetzt die Bauarbeiten von unseren Nachbarn hört. Wurscht. Genau das thematisiert ja eben auch der Joker, aber er macht es halt richtig, weil er etwas Neues dazu einbaut. Er inspiriert sich zwar sehr von alten Filmen wie Taxi Driver etc., ist eine extremst alte Figur aus einem Comicbuchreihe, die schon mehrmals verfilmt wurde, ja, aber schafft es trotzdem, einen neuen Punkt zu bringen. Und das ist etwas, was zum Beispiel jetzt mir etwas wie Venom in diesem Spider-Sony-Universe einfach nicht bringt. Und deswegen mochte ich den Film halt auch überhaupt nicht.
Es ist, um den Punkt, über den wir, bevor wir aufgenommen haben, schon geredet haben. Venom ist für mich so das perfekte Beispiel für diejenigen, die Behind verfolgen, den YouTube-Kanal von David Hein, haben das Video vielleicht mitbekommen. Und ich finde, es ist ein so treffendes Zitat für den Zustand von vielen Hollywood-Produktionen momentan. Das Video heißt, wann wurde aus geht so eigentlich geht klar? Und ich finde, das trifft genau auf Venom zu. Das ist nämlich, den habe ich gesehen und fand den gut. Und dann habe ich ihn irgendwann nochmal angeschaut und war so, okay, also der ist jetzt nicht schlecht, aber also der ist halt ein netter Film. Nur wie ich den das erste Mal gesehen habe, war es einfach so ein, der ist so ein Ticken besser als alles andere, was gerade rauskommt. Das ist ein Mega-Erfolg. Naja. Und ist einfach so ein, ja, der ist nicht schlecht, aber der ist auch wirklich nicht gut oder nicht so extrem gut. Aber das passt schon, das geht schon klar, das ist in Ordnung, das nehmen wir.
Ich meine, man muss dazu sagen, der kam im selben Jahr raus wie Infinity War. Also da war halt dann der Fokus doch auf andere Sachen.
Venom war mega erfolgreich.
Echt?
Venom hat gute Einspielergebnisse gehabt.
Okay, ja, er sah auf den ersten Blick aus wie was Neues mit, ja, wir machen jetzt einen Film über einen Antagonisten. Die Sache ist, er ist kein Antagonist, er ist nicht mal ein Anti-Held, er ist ein Superheld, der eigentlich ein Bösewicht ist. Und das ist das, was mich an diesem Universum komplett verwirrt, weil, wie gesagt, Joker ist ein Anti-Held. Also das ist die Figur, die du da verfolgst, ist definitiv kein Held, das ist der Böse, der ziemlich heftige Dinge tut in Wirklichkeit. Und Venom ist der neue Superheld, nur eigentlich war davor böse, die Originalfigur.
Das stimmt, Sony Spider-Verse macht nicht quasi Anti-Helden-Geschichten und erzählt nicht die Geschichte vom Antagonisten.
Ja.
Das ist vielleicht ein bisschen der Unterschied. Aber weil wir Venom Einspielergebnisse hatten, Venom hat weltweit 860 Millionen US-Dollar eingenommen.
Okay, witzig.
Ist 88 erfolgreichster Film aller Zeiten.
Okay, na dann.
Also Venom ist ja das Witzige, obwohl der gleichzeitig mit Infinity War lief, hat der richtig gut abgeliefert.
Okay, witzig.
Ja. Eben das, wie du vorher gemeint hast, da war es im Mainstream, da war dann auf einmal jeder da, wenn es heißt Comic-Verfilmung, ja, count me in.
Ja, okay, stimmt auch wieder.
Die Fortsetzungen haben dann nicht mehr so viel gemacht, aber der erste Venom-Film war richtig erfolgreich.
Stimmt, also 21 kam dann Venom 2 raus, den habe ich mir dann gar nicht mehr gegeben. Und 2022 kam dann Morbius raus, der ja so oft parodiert wurde, dass das so schlecht sein soll. Und es so viele Memes zu dem Film gab, weil er eben so schlecht ist. Und jetzt gibt's so viele Memes darüber, dass Madame Web noch schlechter ist.
Ja.
Also
kommen wir vielleicht zu Madame Web.
Ja,
so zum Schluss und dann vielleicht zu unserem Fazit, was Comicbuch
angeht. Du warst im Kino scouten. Wie fandest du diesen Film?
Ich habe ihn mir im Kino angeschaut. Ich habe vorher schon vernommen, dass er nicht gut sein soll.
Deswegen haben wir auch keine Folge dazu gemacht.
Dass er wirklich nicht gut sein soll. Und dann waren wir beide am Überlegen, ja, sollen wir uns den überhaupt anschauen? Und ich weiß nicht warum, aber seitdem ich gehört habe, dass der wirklich nicht gut sein soll, war ich fast motivierter, ihn mir anzuschauen. Und ich kann nur empfehlen, muss wirklich nicht im Kino sein, kann man auch gerne privat machen. Ich würde wirklich empfehlen, ihn sich anzuschauen. Er unterhält nämlich. Zwar nicht dort, wo er unterhalten will, aber er macht Spaß. Also ich habe ein paar Mal wirklich lachen müssen im Kino und das passiert mir eher selten. Und es ging nicht nur mir so. Von den 6 Leuten, die in dem IMAX-Saal gesessen sind, mehr waren es wirklich nicht, haben die meisten gleichzeitig mit mir gelacht und ganz sicher nicht dort, wo es hingehört.
Ja.
Der ist, also es ist bei Madame Web schwierig, wo man anfangen soll, weil er hat gar nicht so oft bei Comic-Verfilmungen ist es ein, ja, ist halt dasselbe wie das letzte Mal, macht nichts neu, die Charaktere sind jetzt nicht so spannend. Das ist da nicht mal das Hauptproblem. Es sind Dialoge aus der Hölle. Also die sind, ich habe die Eröffnungssequenz, also ich werde jetzt nicht spoilern für den Film, auch wenn es vermutlich nicht den großen Unterschied macht. Wir haben am Anfang eine Sequenz, wo uns gezeigt wird, wie der Charakter Madame Web zu ihren Fähigkeiten gekommen ist. Und wo uns gleichzeitig auch der Antagonist vorgestellt wird. Und die Dialoge zwischen dem Antagonisten und der Mutter von Madame Web, die sind, also mir ist wirklich, ich sitze im Kino und das Einzige, woran ich gedacht habe, ist, warum liegt hier Stroh?
Es ist, genau es, das hat Marco von Nerdkultur gesagt.
Die Dialoge, ich weiß nicht, ob sie besser werden oder ob man sich dran gewöhnt. Ich glaube fast eher Zweiteres.
Ja.
Aber die sind wirklich, das ist so ein Nein, tu es nicht. Doch, ich tue es. Aber das ist gefährlich. Ich will es trotzdem tun. Karl, das tötet Leute. Also ich war wirklich so auf, das ist, ich
hast weiß du den nicht. Film auf Englisch geschaut?
Ja, ich habe den auf Englisch geschaut.
Ist dir irgendwas von der Tonalität aufgefallen? Weil die Sache ist,
es ich habe ja
nämlich gehört, dass es so viel drüber gesprochen wurde. Also man hat den Film teilweise neu synchronisiert, um andere Dialoge zu machen.
Ich habe das vorher
damit mehr auch Exposition betrieben wird.
Sogar. Ich habe es vorher gehört, dass es nachsynchronisiert wurde teilweise. In einer Szene ist es wirklich penetrant offensichtlich. Mir ist es aber tatsächlich auch nur in der aufgefallen.
Okay.
Es ist, ich meine, das ist, ich verstehe vor allem wirklich nicht, warum. Das ist eine Szene, wo es um nichts geht eigentlich. Ich glaube, es ist eh so ein Expositionsgedöns, wo sie in, ich glaube, sie liegen in einem Bett und der eine Charakter erklärt irgendwas. Jetzt aber wirklich nicht so wichtig, also könntest du komplett streichen. Mhm. Ich weiß auch nicht, was sie da stattdessen gesagt hat in der originalen Aufnahme, aber da bewegen sich die Lippen nicht so wie das, was gesagt wird. Und zwar, also wirklich nicht.
Okay, ja.
Das ist ganz was anderes. Es fällt vom Ton nicht auf, das haben sie schon gut gemacht. Wenn du nicht hinschaust, dann merkst du es nicht. Aber es ist ein Close-up vom Gesicht von der Person, die redet. Und es wird drüber synchronisiert. Also das ist halt einfach dumm.
Die Sache ist, ich habe dazu ein paar Kritiken gehört, unter anderem die Kritik halt von dem Podcast Nerd und Kultur, also von Ives und Marco, gell? Und die Sache ist, die beiden haben gemeint, ja, es war klar, dass dieser Film schlecht wird, aber es war nicht klar, dass der Film so schlecht wird, weil der Film macht tatsächlich filmische Fehler, die sollte ein Blockbuster in diesem Ausmaß nicht machen.
Allein, also.
Und also Marco hat gemeint, er hat sowas in seinem Leben teilweise noch nie erlebt. Ich habe so Bock bekommen, diesen Film zu sehen.
Das war es bei mir auch. Also ich war nach dem Trailer, war so okay, weiß ich nicht. Und dann hat es angefangen, dass die ersten Leute gemeint haben, der ist nix. Und war ich so, okay, komm, muss auch nicht sein. Weißt du, wenn der nix ist, dann lass mal's, weil hat keinen Sinn, sich einen Film anzuschauen, wo man weiß, dass der nix kann. Und dann ist er zerrissen worden.
Mhm.
Und aber nicht auf so gemein. Manche Filme werden auch zu Unrecht zerrissen. Wir hatten das bei Batman wie Superman.
Naja.
So, der war auch jetzt nicht gut, aber der war nicht so schlecht, wie alle getan haben. Das ist aufgebauscht worden zu etwas, was unfair ist für den Film. Die Kritiken zu dem Film, es ist ja weniger ein, dass sich die Leute darüber aufregen, als ein fast schon ein lustiges What did I just witness?
Ja.
Und es ist, ich fand's wirklich witzig. Ich war fast froh, dass ich den alleine geschaut habe, weil da habe ich mich wirklich voll darauf konzentrieren können, was ich mir da gerade gebe.
Komm, nehmen wir Luca und gehen mit ihm ins Kino.
Mir fallen ja normal Product Placements nicht auf. Und in diesem Film gibt es ein paar Szenen. Also natürlich die Charaktere alle permanent bauchfrei. Kennt man sonst nur aus Transformers, hat aber einen ganz simplen Hintergrund. Man würde ja sonst die Calvin Klein Unterwäsche nicht sehen.
Mhm. Und sämtliche Kostüme wurden von Calvin Klein entworfen.
Also es gibt dann noch eine... sie trinken auch aus irgendeiner Dose. Ich weiß nicht, ob es Pepsi ist oder Cola, keine Ahnung was. Da haben sie die Dose auch in der Hand. Also man kann den Film wirklich gut so als Studie nehmen für How Not to Do It. Und gerade, also wirklich laut gelacht habe ich, also wie gesagt, die Calvin Klein Placements sind, also die kannst nicht übersehen, das schaffst nicht. Und dann gibt es gegen Ende des Films eine Szene, ich glaube, die ist im Trailer, wo Cassandra Webb mit einem RTW durch eine Plakatwand, durch so ein Transparent
springt. Erklärung, RTW ist ein Rettungswagen.
Mit dem Rettungswagen, genau.
Danke.
Und dieses Transparent, also du hast in diesem Shot, du siehst nur das Transparent von außen mit einer, ich glaube es ist eine Unterhose, Fat Calvin Klein drüber und dann springt wirklich durch die Mitte von diesem Transparent der Rettungswagen durch. Ich hab so lachen müssen. Das ist das, also das ist, ich weiß nicht, das könnte Monty Python sein at this point. So einfach wirklich straight up, wir nehmen uns jetzt irgendwas und verarschen das so aufs Tiefste, dass es ja wirklich niemand mehr ernst nehmen kann. Aber das ist ernst gemeint.
Ja.
Also das ist, ich weiß by the way nicht, ob es eine Post-Credit-Scene gibt, sondern ich bin nicht so lange hocken geblieben, das war es mir dann nicht wert. Aber also der war wirklich cool.
Es gibt übrigens keine Post-Credit-Scene.
Okay, nein, dann habe ich nichts verpasst.
Ja,
so lustig man sich machen kann über diesen Film. Und wie gesagt, ich würde es fast wirklich empfehlen, sich den mal anzuschauen, wie auch immer, im besten Fall natürlich ohne 16 Euro, ich habe mir im Dolby Atmos Saal gegeben, weil es die einzige Vorstellung war.
Ja, wenn schon, dann schon.
Nee, ich hatte halt, normal geht man ins Kino und schaut, okay, wann spielt sie ihn wo, okay, da gehe ich hin. Ich war, okay, heute um 20.30 Uhr muss ich mir diesen Film anschauen, weil danach geht nicht, davor geht nicht. Und dann war das der einzige Saal, ich habe 16 Euro gezahlt für den Film. Absolut worth it, hat sich voll ausgezahlt. All jokes aside, Madame Web ist symptomatisch für das, was gerade mit Comic-Verfilmungen passiert.
Die Sache ist, man muss dazu auch sagen, der Grund, warum, also wir haben uns ja ein paar Mal die Frage jetzt schon gestellt, warum es überhaupt dieses Spider-Verse gibt, also dieses Spider-Antagonisten Sony Spider-Verse, ist der Grund dafür, Theorie, Sony hatte noch Rechte von Spider-Man größtenteils. Genau. Und damit sie diese Rechte nicht verlieren, müssten sie halt immer alle paar Jahre einen Film über Spider-Man rausbringen. Und die Theorie ist halt, dass der Grund, warum die ganze Zeit Spider-Verse-Filme rauskommen, ist, damit sie ja nicht diese Rechte verlieren.
Ja, das
ist so absurd.
Sein. Ich meine, dieser Umstand würde Madame Web dann tatsächlich erklären. Weil genauso fühlt sich der halt an. Ja. Also wie gesagt, wenn man sich jetzt nicht drüber lustig machen will, wie extrem offensichtlich schlechter Film ist.
Die Hauptdarstellerin hat auch schon gesagt, dass wie sie das originale Drehbuch hatten, hätte der Film ganz anders sein sollen. Und
ja, Dakota Johnson tut einem fast, also haben wir noch gar nicht dazu gesagt, Dakota Johnson spielt die Hauptrolle, Sydney Sweeney spielt noch mit.
Ja, der Shootingstar.
Genau, ich finde, also Sydney Sweeney kann ich tatsächlich nichts abgewinnen in dem Film. Das ist, die hat einen sehr emotionslosen Stil zu spielen in diesem Film. Ich kenne sie sonst nicht.
Ich meine, sie hat jetzt vor kurzem, sie hat gerade ihren Rise. Also ganz kurz, Sydney Sweeney war in Once Upon a Time in Hollywood einer der Hippie-Mädchen, die sogar eine Sprechrolle hatte, aber eher wirklich Hintergrundfigur. Und hat jetzt quasi einen Film, wo sie Hauptdarstellerin ist. Gott, wie hieß der nochmal? Wo die Lüge hinfällt auf Deutsch und auf Englisch, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Auf jeden Fall so ein Love-Comedy-Ding. Ja, wenn es interessiert. Ich schaue mir vielleicht den Film irgendwann mal an. Aber ja.
Es ist, wie gesagt, mir tut der Dakota Johnson fast leid in dem Film, weil kann schauspielen.
Ah, die hat 50 Shades of Grey durchgemacht, das hält die auch aus.
Ja, kann man auch so sagen. Nein, aber wie gesagt, um das vielleicht zu einem Konklusium zu führen. Es ist relativ egal mittlerweile, ob es jetzt das Sony Spider-Verse ist, ob es das MCU ist, ob es das DCU ist. Es ist ja nicht das erste Mal, dass ein Film rauskommt, der einfach nicht gut ist.
Ja.
Die meisten sind nicht, wie gesagt, so extrem schlecht, was es ja noch schlimmer macht, weil die meisten sind halt so Durchschnittsfilme. Der ist zumindest so schlecht, dass man es lustig finden kann. So, ey, Sharknado kann auch Spaß machen. aber es kommen die Filme vom MCU, die Serien vom MCU, wir machen das Fass jetzt, glaube ich, nicht mehr auf mit wie viel Politik in Filmen sein sollte.
Hast du jetzt gerade auf die Uhr gesehen und gesehen, wie weit wir eigentlich schon sind?
Nee, das habe ich vorher schon, aber ich glaube, das Fass würde jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen und passt ja auch nicht zum eigentlichen Thema.
Ja.
Aber unabhängig von der Politik, die in die Filme eingebracht wird oder in die Serien eingebracht wird, die sind auch sonst nicht gut. Ja. Die sind halt, die kann man sich anschauen, das ist wie so eine billige Bestellpizza oder so eine Aufbackpizza. Das ist mal ganz nett, du hast gerade nichts da, gehst zum Supermarkt deiner Wahl und kaufst dir so ein Dreierpack von diesen Mini-Pizzen, haust sie dir in den Ofen, isst sie, denkst dir, ja, sie sind nicht besser geworden seit dem letzten Mal, aber war ganz nett. Und ich finde das fasst die Comicbuch-Verfilmungen der letzten Jahre relativ gut zusammen.
Ja, ich finde, du bist noch sogar recht gnädig, was das angeht, weil ehrlich gesagt, ich finde, ich kriege keine Bauchschmerzen, wenn ich Mini-Pizzen esse. Aber ja, never mind. Es
kommt drauf an, ob man alle drei hintereinander in den Ofen hat.
Okay, ja.
Okay. Ah, ich glaube, lassen in wir dem das. Sinne, ich glaube, wir haben jetzt die Entwicklung der Comicbuchfilme ganz gut abgedeckt. Es ist jetzt in dem Teil sehr viel ums MCU gegangen, aber Marvel hat halt in den letzten zwei Jahrzehnten, letzten 15 Jahren, die nicht nur die Comicbranche oder die Comiclandschaft im Kino, sondern die Kinolandschaft allgemein extrem geprägt.
Genau, ja. Aber ich hoffe, den Film, den wir das nächste Mal behandeln werden, in zwei Wochen, ist Dune 2 und ich hoffe, der wird um einiges besser werden.
Das hoffe ich auch.
Die Sache ist, man hat schon sehr viele positive Kritiken über diesen Film gehört, also der scheint wirklich gut zu sein. Und zum Beispiel Christopher Nolan hat ihn beschrieben als den Empire Strikes Back unserer Zeit. Also ich bin echt gespannt auf den Film und ich will den auf einer geilen Leinwand sehen, okay? Ich will
den nicht. Den schauen wir dann im Artis.
Nein, den schauen wir nicht im Artis.
Nein, den können wir sehr gerne im IMAX schauen.
Perfekt, ja. Auf jeden Fall, das machen wahrscheinlich wir beide. Weiß nicht, wie sehr Marius ein Dune-Fan ist. Aber ja, auf jeden Fall, bis dahin.
Danke fürs Zuhören.
Danke fürs Zuhören.
Und wir hören uns hoffentlich zu einer bisschen positiveren Folge, als es jetzt das Ende dieser war, zu Dune 2.
Bis dahin. Ciao.
Ciao.